Danke. Also das Zitat, was wir vorher gehört haben, stammt aus einem Manuskript Wittgensteins, dem Manuskript 109 in von Richts Katalog. Professor Georg Henrik von Richt war ein Freund von Wittgenstein, der auch Nachlassverwalter wurde nach dessen Tod und hat einen Katalog erstellt zu Wittgenstein. Dieses Manuskript stammt aus dem Jahre 1930, nämlich genauer gesagt vom 22. August 1930. Und ich glaube, hier an diesem Zitat sind wir sehr klar, dass Wittgenstein noch immer zu diesem späten Zeitpunkt, also 19 Jahre nach der Veröffentlichung, der Erstveröffentlichung des Traktatus, neun Jahre nach der Veröffentlichung des Traktatus, noch immer Mechanismus und das Befolgen von grammatischen Regeln in einer Art und Weise gleichgesetzt hat, die sehr überraschend erscheint, nämlich gemessen an dem, was wir publiziert vorliegen haben. Also lange Jahre hat man auf ein sehr geringes publiziertes Material zurückgreifen können, um diese Periode in Wittgensteins Leben auch zu dokumentieren zu können, beziehungsweise auch wissenschaftlich bearbeiten zu können. Und Wittgenstein hat sich, obwohl er in diesem Zitat offensichtlich noch die Maschinenmetapher für grammatische Regeln verwendet, sehr bald dann den semantischen Regeln zugewandt. Ich glaube, unter Umständen könnte man die historische These vertreten, und das habe ich auch versucht in meiner Arbeit zu tun, dass das aufgrund der Wende in Russells Denken stattgefunden hat. Russell hat ein Buch veröffentlicht, The Analysis of Mind, ein Buch, von dem wir nicht genau wissen, ob es Wittgenstein gelesen hat. Er hat aber sicherlich ein Buch gelesen, das von diesem Buch sehr beeinflusst worden ist, nämlich Ogden Richards' The Meaning of Meaning. Und dieses Buch, das Wittgenstein in einer sehr kritischen Weise kommentiert hat, in einem Briefwechsel, beinhaltete eine Theorie, die Regeln besprochen hat, wie wir Sprache lernen, wie semantische Beziehungen hergestellt werden. Und aufgrund dieser Rezeption Wittgensteins oder der hypothetischen Rezeption Wittgensteins dieser Literatur hat er seine Interessenslage entscheidend verändert.
Es gibt eine Art der Philosophie, man könnte sie psychologistische Philosophie nennen, aber den eigentlichen guten Namen für sie habe ich noch nicht gefunden, die immer von Assoziationen und dem gleichzeitigen oder ungefähr gleichzeitigen Auftreten von Ereignissen A, B und C spricht, von den ähnlichen Bestandteilen zweier Ereignisse, die zur Folge haben, dass uns das Ganze einfällt, wenn ein Teil vor unsere Augen tritt. Eine typische philosophische Sackgasse. Die Mischung von angestrebter Exaktheit und tatsächlicher Irrelevanz.
Also das Zitat zeigt, aber auf eine sehr bestimmte Weise offensichtlich, wie er sich von dem früheren Standpunkt abgewendet hat, dass man die semantischen Beziehungen nicht ausdrücken kann, sondern sich zumindest dafür zu interessieren beginnt, auch von Regeln für Bedeutungsbeziehungen oder Referenzbeziehungen, wie bezieht sich dieses Wort auf einen bestimmten Gegenstand, sprechen kann, aber dass er in dieser Dimension gar nicht so sehr positiv mit einer eigenen Konzeption eintritt, sondern zunächst einmal, indem er eine, die da existiert oder die von im vertrauten Philosophen entwickelt worden ist, kritisiert, nämlich den Psychologismus. Also und eigentlich wieder eine bestimmte Theorie kritisiert, die erklären will, wie es dazu kommt, dass wir uns zu einem bestimmten Wort oder einem bestimmten sprachlichen Ausdruck irgendwas vorstellen. Ne? Damit scheint er nicht zufrieden zu sein.
Also ich glaube auch, dass aus dieser Stelle, wie du gesagt hast, eben die Kritik sehr stark herauszuhören ist und dieser Angriff auf den kausalen Verifikationismus von Russell sehr deutlich wird. Wittgenstein hat sich vor allem dagegen ausgesprochen, dass das Vergleichen von mentalen Bildern und Sinneseindrücken in einer Art und Weise stattfindet, die irgendeinen naturwissenschaftlichen Erklärungsnotstand bereiten würde und indem man sagen müsste, hier gibt es kausale Zusammenhänge, sondern hat gesagt, wenn dieses Vergleichen stattfindet, dann findet es genauso automatisch statt wie früher, ich automatisch erkennen konnte, früher nämlich im Traktatus automatisch erkennen könnte, ob der Satz wahr oder falsch ist oder Unsinn ist. In derselben Weise von automatisch spricht er jetzt davon, dass wenn ein Vergleichen, ein bewusstes Vergleichen stattfindet zwischen mentalen Bildern und Sinneseindrücken, dann muss es genauso sein. Und diese Ausdehnung des Begriffs der Maschinenmetapher auf einen neuen Bereich, auf eine neue Domäne von Beispielen, ist natürlich dann auch nicht ohne Reibungen abgelaufen. Und ich glaube, hier ist die Dokumentlage sehr, sehr schwierig da aus dieser Zeit.
Was ist das für eine Zeit jetzt?
Das ist die Zeit Anfang der 30er Jahre. Das Zitat, das wir zuallererst gehört haben, stammt ja aus dem August 1930. Und das letzte Zitat, das wir gehört haben, aus dem Jänner 1930. Also wir sehen, wie stark Wittgensteins, wie gleichzeitig Wittgensteins Behandlung von Regeln hier stattfindet, verschiedene Arten Regeln zur Behandlung hier stattfindet. Also er hat zum einen die Mechanismusmetapher für grammatische Regeln verwendet, das steht ganz im Einklang offensichtlich mit den Verwendungen im Traktatus, und er hat aber auch begonnen in dieser Zeit schon den Maschinenmetapher für andere Anwendungen also aufzumachen.
Also wenn wir jetzt sagen, wir sind da am Anfang der 30er Jahre, dann kann ich vielleicht mal ein bisschen von unseren speziellen Fragen jetzt weggehen und auf ein allgemein wichtiges Faktum verweisen, also eine Tatsache in der Biografie Wittgensteins, der ja die 20er Jahre hindurch bekanntlich die professionelle Beschäftigung mit Philosophie bleiben lassen hat und dafür andere Beschäftigungen professionell ausgeübt hat, vom Gärtner bis zum Volksschullehrer, und so in den späten 20er Jahren hat er sich auch ein bisschen gedrängt von Freunden, so wird das immer dargestellt, wieder systematischer mit philosophischen Problemen zu beschäftigen begonnen. Es ist aber von da ab zu seinen Lebzeiten von diesen ganzen Dingen eigentlich nichts wirklich mehr publiziert worden. Die Sache ist die, dass eben die Nachlassverwalter Wittgensteins bis vor einigen Jahren letztlich doch ein sehr großes Werk herausgegeben und in Buchform erscheinen lassen haben, also in Form verschiedener voneinander getrennter Bücher. Ist aber eigentlich nie möglich war, wirklich nachzuprüfen und nachzuvollziehen, wie sich diese einzelnen publizierten Bücher auf das Gesamtvolumen dessen, was er ab da geschrieben hat, beziehen. Und eine besondere Sache, also insofern kann man sagen, gehörst du ein bisschen auch zu einer neuen Generation von Wittgenstein-Forschern. Eine wichtige Sache in deiner Arbeit ist, dass du dich mit diesem Gesamtnachlass konfrontiert hast. Und kannst du da vielleicht mal ein bisschen was erzählst, in welcher Form der zugänglich ist, wie du darauf gekommen bist und was da die Umstände sind, wenn man so eine forscherische Arbeit in der Philosophie macht.
Und es gibt ja eine Gesamtausgabe von Wittgensteins Werk, mittlerweile gibt es schon mehrere Ergänzungen dazu, aber genau solche Fragestellungen, wie wir sie gerade eben gesehen haben, haben mich dazu gedrängt, hier genauer nachzusehen in den Manuskript und den Typoskripten von Wittgenstein, und der Professor Achowitz an der Universität Wien und du, ihr habt den Kontakt gehabt an die Universität Bern, und dort hat es ein Wittgenstein-Archiv gegeben, das den Gesamtnachlass von Wittgenstein, so wie er in den Händen der Nachlassverwalter vorhanden war, auf CD-ROM einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dieses Projekt hat meines Wissens 1990 begonnen und ist im Herbst letzten Jahres, 2000 also, zu einem Abschluss gekommen, und es wurden vier Bände oder vier CD-ROMs publiziert, in dem der Gesamtnachlass käuflich zu erwerben ist. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion mit der Oxford University Press gewesen, und da haben also wirklich eine Reihe von sehr qualifizierten Wissenschaftlern sehr viel Zeit, Energie und auch persönliche Opfer auf sich genommen und beziehungsweise eben investiert, um einen bisher schwer, nur schwer oder teilweise auch gar nicht möglichen Zugang zu Wittgensteins Gesamtwerk zu garantieren. Und das war ein sehr ambitioniertes Projekt, man muss sich vorstellen, Wittgensteins Nachlass, so wie er sich uns jetzt darstellt, umfasst ungefähr 20.000 Seiten. Also es gibt Dutzende Bände von Tagebüchern, von Projekten, zu Büchern, die erhalten sind, da Wittgenstein zu einer Zeit gearbeitet hat, als man noch nicht mit Textverarbeitungsmaschinen gearbeitet hat und deshalb wurden nicht alle Versionen, früheren Versionen einer Datei gelöscht und nur die letzte gültige Version wurde beibehalten, sondern man muss sich vorstellen, den Unterschied auch in der Methodologie und in der Forschungsarbeit, der sich hier ergeben hat in den letzten Jahren, es wurden wirklich jede einzelne Stufe eines Buchprojektes ist erhalten. Wittgensteins typisches oder ein Charakteristikum seiner Arbeitsweise war, sehr lange an einem Buchprojekt zu arbeiten und das Buch nie herauszubringen. Heute ist es so, dass sehr viel publiziert wird und dass die früheren Stufen nicht erhalten sind. Das heißt, es wird sicherlich einen sehr großen Einschnitt hier geben in der Methodologie auch und in der Wissenschaftsgeschichte, wenn all diese Materialien, die wir dankenswerterweise im Fall von Wittgenstein zur Verfügung haben, nicht mehr vorhanden sind. Also in 20 Jahren wird man sich wahrscheinlich sehr beklagen, dass es so viele, dass die Verwendung von Datenverarbeitungssystemen und von Textverarbeitungssystemen so allgegenwärtig geworden ist. Nicht? Aber auch, um darauf zurückzukommen, was du von Bergen gesagt hast und von diesem Projekt des Wittgenstein-Archivs in Bergen. Die Möglichkeit, dort zu arbeiten und den Nachlass zu bearbeiten, hat mir eine ganz neue Dimension von Wittgenstein eröffnet, einerseits und andererseits aufgrund der starken internationalen Kontakte dieser Institution und aufgrund der sehr isolierten Lage dieser Stadt und der damit zusammenhängenden also Konzentrationssteigerung auf ein ganz spezifisches Thema, hat es in meiner Dissertation natürlich also eine sehr wichtige Stellung eingenommen und auch in dem Prozess der Erarbeitung des Materials. Und ich kann da dieser Institution noch immer Gastforschern die Türe öffnet, nur empfehlen, jungen Leuten und Studenten, die sich für die Wittgenstein-Forschung interessieren und begeistern, auch bei euch zu melden. Also ich glaube, Professor Achowitz und du, ihr seid da sehr dankbar, wenn die Leute zu euch kommen und sich dafür interessieren. Also
wir sind jedenfalls auch jetzt noch, dieses Archiv hat ja seinen Arbeitsauftrag erfüllt, ursprünglichen Arbeitsauftrag erfüllt mit der Publikation dieser CD-ROMs, mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass natürlich das Material selbst dort noch in einer Vollständigkeit und in einer Form weiterhin zur Verfügung steht, dass man damit schon auch noch andere Sachen machen kann oder andere Funktionalitäten erarbeiten kann, als diese CD-ROM-Edition allein bietet, ja. Die ja nichts anderes ist als ein Text mit einer ganz bestimmten hochelaborierten Suchfunktion. Man kann dort noch weiterarbeiten und wir bemühen uns darum, den Kontakt zu dieser Stelle zu halten. Also wenn Studierende, insbesondere unserer Universität in Wien, hier daran Interesse haben, sie können uns in dieser Sache jederzeit kontaktieren, finden uns leicht über die Homepage des Instituts für Philosophie an der Universität Wien. Ich glaube, wir können jetzt wieder ein Stück Musik spielen. Es besteht ja auch eine Beziehung zwischen dieser geänderten Forschungssituation und deinem Thema. Weil dieses Thema der Orientierung an der Maschine ja so quasi gar nicht sichtbar werden könnte oder nicht wirklich aufgearbeitet werden könnte oder rein spekulativ hätte man sich das irgendwie einbilden oder zurecht basteln müssen. Und tatsächlich haben ja auch alle Leute, das sind ja schon, es gibt ja ein bisschen Literatur über den Stellenwert von solchen leitenden Metaphern bei Wittgenstein. Und da ist eigentlich immer nur diese Alternative von der Sprache als Bildvorstellung und der Sprache als Spielvorstellung. Also das ist doch auch ein Punkt, den man wirklich unterstreichen sollte, dass schon ein Zusammenhang besteht zwischen dem, was man sachlich aus einer Philosophie herausholen kann, wie die wirklich konstituiert ist, was man sich dafür Gedanken darüber machen sollte, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite solche, wie man ungerechterweise immer sagt, trockene und fade Sachen, wie was ist der wirkliche Textbestand. Weil das ist ja nicht fad. Ich meine, erst aufgrund des Einblicks in diese aufgeschichteten Buchprojekte und immer wiederholten und immer wieder ein bisschen verschobenen Reflexionen kann man doch eigentlich sehen, was die, na sagen wir mal, Dramatik oder so im Denken von so jemandem ist, der eigentlich sein ganzes Leben nichts anderes macht, so das im Denken wie am Spieß.
Ja, also ich glaube sicherlich, du hast vollkommen recht, dass gerade die Möglichkeit, dass Wittgenstein einen so großen Nachlass hinterlassen hat, natürlich Tor und Tür öffnet für die Erstellung eines Entwicklungsmodells. Und ohne den Rückgriff jetzt auf dieses Material ist natürlich hypothetische Annahmen über seine Entwicklung, seine intellektuelle Entwicklung und die Entwicklung seiner philosophischen Theorien anzustellen, müßig wahrscheinlich. Und die ganze Dramatik des Übergangs von der Bild-Satz-Analogie zur Maschinenmetapher bzw. deren Beziehung zueinander und dann dem ersten Auftreten der Spielsprache-Metapher, diese Dramatik hätte sich mir nicht erschlossen, wenn ich nicht diese Möglichkeit gehabt hätte, dort zu arbeiten. Und wenn dieser fein stratifizierte Nachlass nicht zugänglich gewesen wäre.
Wann und aus welchen Quellen kommt er eigentlich auf diese Vorstellung oder diesen Vergleich der Sprache mit einem Spiel?
Das ist sehr, also dazu gibt es in der Literatur also widersprüchliche Angaben. Es könnte sein, dass er durch die Arbeit von Bühler oder von anderen Arbeiten, vielleicht sogar auch von Brauer, zu dieser Analogie verleitet wurde. Es ist sehr schwierig zu sagen, vielleicht war auch Russell die Quelle oder es war der Behaviorist Watson. Ich glaube, also eine wirklich schlüssige Antwort habe ich darauf noch nicht gefunden, aber ich glaube, es ist gar nicht so bedeutend, woher diese Metapher kommt, sondern die ganze Dramatik des Umschwungs von der Maschinenanalogie zum Sprachspiel, die ist eine, die man eigentlich aus den philosophischen Untersuchungen, ein Spätwerk, das diese Dramatik auch ein bisschen widerspiegelt, eigentlich doch nicht ganz erschließbar. Man muss wirklich hier auf die Manuskripte zurückgehen, um zu verstehen, welche Bedeutung und welche nachhaltigen Auswirkungen dieses Abgehen von der Maschinenmetapher für Wittgensteins Denken über die Sprache und das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit eigentlich gehabt hat.
Wenn beim ersten Lernen der Sprache gleichsam die Verbindungen zwischen der Sprache und den Handlungen hergestellt werden, also die Verbindungen zwischen den Hebeln und der Maschine, so ist die Frage, können diese Verbindungen vielleicht reißen? Wenn nicht, dann muss ich jede Handlung als die richtige hinnehmen. Wenn ja, welches Kriterium habe ich dafür, dass sie gerissen ist? Denn welche Mittel habe ich, die ursprüngliche Abmachung mit der späteren Handlung zu vergleichen?
Also dieser Prozess, in dem er sich von der Maschinenmetaphorik löst, zugunsten dieser dann so berühmt gewordenen Sprachspiel-Auffassung der Sprache, der scheint aber doch recht langwierig gewesen zu sein. Ich meine, wir haben bis jetzt Stellen aus den frühen 30er Jahren gehabt. Ja. Gibt es da irgendwo einen Punkt, wo man sagt, aha, da hat er das dann aufgegeben?
Also Ich glaube, dieser Punkt des Aufgebens und des Verfolgens der Strategiemaschinenmetaphern weiterhin anzuwenden, das ist eine Zeitperiode von mehreren Jahren gewesen und es ist nicht ganz klar festzumachen, wann es endgültig aufgegeben hat. Die drei letzten Zitate, die wir gehört haben, stammen alle aus einem und demselben Jahr. Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich bewusst zu machen, dass Wittgenstein, obwohl er zum einen die Fragestellung, die der kausale Verifikationismus von Russell aufgeworfen hat, zurückgewiesen hat und gleichzeitig die Maschinenmetapher verwendet hat, um das Problem für ihn zu lösen. Aber trotzdem ist die Dokumentation dieser Aufgabe von Wittgensteins beliebtester Metapher, wenn man es jetzt zeitlich nimmt, ist die Maschinenmetapher wie Wittgensteins meistverwendetste Metapher, ist diese Aufgabe und die Dokumentation dieser Aufgabe in den Manuskripten in einer Weise nachzuvollziehen, wie sie in den publizierten in den bisher publizierten Bänden in Buchform nicht möglich war. Und ich glaube, man kann schon einzelne Daten fix festmachen. Wittgenstein hat in den 1933, 1934 versucht, eine Alternative zu entwickeln zu dieser Maschinenmetapher. Und hat
also, entschuldige, wenn ich jetzt unterbreche, jetzt sprechen wir ja wirklich schon von der Maschinen- oder Mechanismus-Analogie in Bezug auf semantische Beziehungen oder
Regeln. Genau.
Das muss man, glaube
also ich, glaube, ist, vielen Dank, dass du darauf hingewiesen hast. Also das ist genau diese Art von Sprachspiel, die als primäres Sprachspiel dann später von Jaco Hinteregger bezeichnet worden ist. Wie die Verbindung zwischen einem Referenten und einem Wort auch wirklich tatsächlich funktioniert oder wie die hergestellt wird durch das Lernen der Sprache. Wie funktioniert das? Das funktioniert, wie wir im letzten Zitat gesehen haben, ja vielleicht so in derselben Art und Weise, wie eine Verbindung in einer Maschine hergestellt wird. Nun kann diese Verbindung auch reißen. Welches Kriterium habe ich dafür? Wittgenstein hat versucht, einen Ausweg zu finden und hat gesagt, was ist, wenn wir eine Papiermaschine als das Modell oder das Ideal der Bewegungsmöglichkeit von Teilen einer Maschine heranziehen? Natürlich brauchen wir dann allerdings, um diese Papiermaschine und ihre Bewegungen zu verstehen, eine Menge von Instruktionen, die uns erklärt, in welcher Art und Weise sich diese Papiermaschine entweder in der Realität umsetzen lässt, das heißt bauen lässt, oder wie sich Teile von Maschinen auf Papier bewegen können, also welchen Freiheitsgrad sie haben. Das war für Wittgenstein, beide Optionen waren für Wittgenstein nicht wirklich gangbar und er hat sie auch sofort verworfen. Eine zweite Möglichkeit, die sich für ihn ergeben hat, war die Darstellung von semantischen Regeln mit Tabellen. Wiederum eine sehr stark visuell orientierte, Alternative. Und hier hat Wittgenstein in seinem berühmt-berüchtigten Big-Type-Skript, das ist das Typoskript 213 im Professor von Rigts Katalog des Nachlasses von Wittgenstein, einige sehr interessante Argumentationszüge gemacht. Das ist jetzt vielleicht, die Zeit ist viel zu kurz, um das jetzt da wirklich zu rekonstruieren, das Argument. Zumindest in den handschriftlichen Annotationen zu diesem Typoskript können wir erkennen, dass auch hier Wittgenstein wieder zurückfällt in die Maschinenmetapher und dass die Sprachspielmetapher, die eigentlich schon die ganze Zeit da gesessen ist, nämlich schon seit ungefähr 1931, noch immer nicht bis zum Zeitpunkt 35, 36 zum Durchbruch gekommen ist. Und aufgrund dieser Sachlage habe ich versucht zu erklären, dass die Maschinenmetapher für Wittgenstein, und das ist die zentrale These meiner Dissertation, einen Verzögerungseffekt gegenüber der Sprachspielmetapher hatte.
Ich meine, es ist ja auch so, dass wenn man sich die philosophischen Untersuchungen ansieht,
ja,
dieses Werk vergleicht mit dem gesamten oder mit dem ungegliederten Volumen des Nachlasses, in das man, sagen wir, nur eine zeitliche Ordnung gebracht hätte,
ja,
dass man dann das Gefühl hat, da sind wirklich zeitlich verschiedene Schichten in diesem einen Buch drinnen. Ne? Und es sind manche Sachen, stehen in den philosophischen Untersuchungen, gerade die auf diese Maschinenidee Bezug haben, so wie sie schon zu einer Zeit gestanden sind, wo er eigentlich ganz andere grundsätzliche Auffassungen vertreten hat. Und dann kommt noch etwas hinzu, dass doch sehr stark der Eindruck besteht, dass auch zu einem Zeitpunkt, wo er sich von dieser Maschinenvorbildlichkeit bereits gelöst, also sozusagen, wo er die nicht mehr akzeptiert, ja, er sich von der Sache noch nicht völlig gelöst hat und dann sozusagen kritisch darauf fixiert bleibt. Ne? Und dann genau dieselbe Energie, die er vorher sozusagen als Hoffnung, als theoretische Hoffnung da hinein investiert hat, die investiert er jetzt sozusagen in Kritik dieser in dieser Vorstellung und sagt, nein, das kann es ja nicht sein, das ist überhaupt, was wir da machen, wenn wir die Sprache mit einer Maschine vergleichen, ist überhaupt gar kein wirklicher Vergleich, sondern das ist eigentlich nur ein Symbol, die Maschine, für etwas, was wir in die Sprache gerne hineindeuten. Mhm. Eigentlich eine falsche, ein Symbol einer falschen Erwartung, die wir der Sprache gegenüber haben. Und das ist sehr, sehr schwierig, wenn man nur die philosophischen Untersuchungen liest, herauszubekommen, welche Art von Affekt, also sozusagen positiven oder negativen Affekt, der gegenüber dieser Metaphorik eigentlich hat. Ne?
Natürlich, ein Entwicklungsmodell hilft uns hier sehr stark zu erklären, warum in philosophischen Untersuchungen dieses Thema einen so breiten Raum einnimmt, einerseits, und andererseits, warum die Maschinenmetapher nie explizit oder nur sehr selten explizit genannt wird. Und warum zum Beispiel die Beispiele der Lesemaschine sind relativ bekannt in Wittgensteins Werk oder auch früher in Paragraph 12, die verschiedenen Funktionen von Wörtern in der Sprache, die alle ziemlich ähnlich aussehen. Hier werden Maschinenmetaphern eingesetzt, die man gar nicht verstehen kann in ihrer ganzen Tragweite, wenn man nicht ein Entwicklungsmodell von Wittgensteins Denken zur Verfügung hat. Und dieses aufgrund der Texte zu erstellen, ist natürlich eine Hauptaufgabe, die Wittgensteins da ist.
Jetzt frage ich dich noch was am Schluss, was natürlich eine Chuzpe ist gegenüber jemandem, der so auf die Entwicklung Wert legt, aber würdest du meinen, dass es eben in diesen großen Übergängen von dem Bild zur Maschine und dann zum Spiel als Vergleich, als Vergleichsfolien für die Sprache, dass es da auch etwas gibt, was doch noch trotz allem relativ konstant bleibt. Gibt es sowas?
Ja, ich glaube, die einzige oder die große Konstante in Wittgensteins Werk ist sicherlich die, dass es primäre Sprachspiele gibt, genauso wie es den Satzbildvergleich gibt. Die Funktion ist hier, die minimale Epistemologie zu gewährleisten und das einfache Schau hin, wie die Wirklichkeit ist. Solche Sätze lassen keine Arena des Zweifels mehr übrig. Also es gibt eine gewisse Instanz in der Sprache, die weitere Angabe von Regeln, weitere Interpretation von Regeln oder Notation von Regeln nicht mehr zulässt. Und hier verschwimmen dann die Grenzen zwischen der Beschreibung einer Aktivität und der Beschreibung einer Aktivität als Folgen einer Regel. Hier werden diese Grenzen aufgehoben und ich glaube, dass Wittgenstein versucht hat, ein sehr antiskeptisches Modell zu
machen. Also du meinst, das ist so dieses der Satz als Bild, das will darauf hinaus, dass wir den Satz verstehen,
ja.
Als Satz und nicht noch was anderes brauchen oder jemanden anderen brauchen, der uns erklärt, was der Satz sagt. Man muss nur den Satz haben und dann versteht man, was er sagt. Und in einer ähnlichen Weise versucht er dann in einer mittleren, sagen wir jetzt mal in einer fiktiven mittleren Periode zu sagen, diese Sicherheit, dass nichts erklärt werden muss, die möchte ich gern vergleichen mit dem Funktionieren einer Maschine.
Genau.
Und in seiner Spätphilosophie, wenn er die Metapher des Spiels benutzt, glaubt er nicht mehr an den Sinn dieser Maschinenmetapher, sondern er erkennt, dass das doch ein bisschen was Ideologisches ist und seine Wunschvorstellung von Festigkeit und Sicherheit. Und dafür sagt er, na so handeln wir halt. So wird dieses Spiel eben gespielt. Und man braucht auch nicht noch extra was dazu erklären.
Ich glaube, der Witz bei allen drei Metaphern ist derselbe, obwohl die Kritik an der Maschinenmetapher in den philosophischen Untersuchungen natürlich die stärkste ist, so wie es in der Sprachspielmetapher nie stattfindet.
Wir achten auf unsere eigene Ausdrucksweise diese Dinge betreffend, verstehen sie aber nicht, sondern missdeuten sie. Wir sind, wenn wir philosophieren, wie wilde, primitive Menschen, die Ausdrucksweise zivilisierter Menschen hören und sie missdeuten und nun die seltsamsten Schlüsse aus ihrer Deutung ziehen.
Das ist immer schon eins meiner Lieblingszitate aus Wittgenstein gewesen. Es ist, er hat das zum ersten Mal im September 1937 aufgeschrieben, das ist im Manuskript 119 in dem Nachlass, aber es ist doch auch glaube ich, völlig gleichlautend in die philosophischen Untersuchungen in Paragraph 194 aufgenommen worden. Ich glaube, mit dem Zitat kann man gut schließen. Ich danke dir für das Gespräch und weise unsere Hörerinnen noch einmal darauf hin, dass heute in zwei Wochen Elisabeth Nemeth und Günter Häfler über Pierre Bourdieu sprechen werden.